Deutschlandfunk, das war der Tag.
Vor 2 Stunden haben die Wahllokale in Israel geschlossen. Bis zur letzten Minute haben Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und sein Herausforderer Benny Gantz um Stimmen geworben. Aber die Entscheidung ist offenbar so knapp. Die Prognosen jedenfalls fallen alle sehr unterschiedlich aus. Wir schalten gleich zu unserem Korrespondenten. Am Mikrofon ist heute Jasper Barenberg. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Wir berichten außerdem, wie Theresa May vor dem Sondergipfel der EU um Zustimmung für eine weitere Brexit-Verschiebung wirbt und wie sich die Akademie der Wissenschaften Leopoldina in den Streit um Grenzwerte für Luftschadstoffe einschaltet. Die neuen Drohgebärden von Donald Trump im Handelsstreit mit der EU sind ein Thema und der EU-China-Gipfel heute in Brüssel. Seit 13 Jahren ist Benjamin Netanyahu Ministerpräsident von Israel und bei den vorgezogenen Neuwahlen möchte er sich eine 5. Amtszeit sichern. Er wäre dann länger im Amt als Staatsgründer David Ben-Gurion. Allerdings droht ihm eine Anklage wegen Korruption und in den letzten Umfragen hatte das Bündnis Blau-Weiß seines Herausforderers Benny Gantz vorn gelegen. Benjamin Hammer in Tel Aviv. Es scheint ja das erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen zu sein. Bleibt es für den Moment dabei? Ein klarer Sieger ist nicht in Sicht?
So ist das und wir werden uns noch mindestens bis morgen früh gedulden müssen, bis wir weitere Details erfahren. Das liegt daran, dass im Moment nur die Prognosen, keine Hochrechnungen, Prognosen der 3 großen israelischen Fernsehsender vorliegen, die auch nicht aktualisiert werden. Also ein bisschen anders wie in Deutschland, wo man ja am Abend schon eher erste Details absehen kann. Benny Gantz und Benjamin Netanyahu erklärten sich beide zu Wahlsiegern. Damit können wir aber auch erstmal nicht viel anfangen, denn es ist wirklich knapp. Der Sender Kan, zum Beispiel öffentlich-rechtlich, sagt 37 Parlamentssitze für das Wahlbündnis Blau-Weiß voraus von Benny Gantz und 36 Sitze für die Likud-Partei von Premierminister Netanyahu. Das ist schon kompliziert, aber dann wird es ja bei der Frage, wer eine Regierung aufstellen kann, auf die Koalitionspartner ankommen, da wird es noch komplizierter.
Benjamin Netanyahu verliert, jedenfalls sein Likud-Block verliert Stimmen und er wird doch Ministerpräsident. Ist das ein mögliches oder eher ein wahrscheinliches Szenario?
Das ist, wenn wir uns dann doch diese 3 Prognosen anschauen und davon ausgehen, dass sie sich weitgehend bewahrheiten, ein realistisches Szenario. Netanyahu muss nicht die stärkste Kraft sein. Relevant ist, wie die politischen Lager aufgestellt sind. Und da gibt es dann doch deutliche Hinweise, dass Netanyahu auf ein rechtes bis religiöses Bündnis setzen kann. Hier die Prognose von Kan, 64 von 120 Sitzen für die politisch rechten und religiösen Parteien, von denen die meisten fast alle gesagt haben, wir wollen mit Netanyahu zusammenarbeiten und nur 56 von 120 Sitzen für das Mitte-Links-Lager. Aber auch da müssen wir wieder vorsichtig sein, denn es gibt mehrere Parteien, die es vielleicht gar nicht über die 3,25%-Hürde schaffen. Die gilt hier in Israel. Zum Beispiel auch die Partei Neue Rechte von Naftali Bennett und Ayelet Shaked, aktuell Minister, beide in der Regierung. Die haben diese neue Partei erst vor kurzem gegründet. Es könnte sein, dass sie sich politisch verzockt haben und nicht in die Knesset einziehen.
Sie haben gesagt, eine der Prognosen jedenfalls sieht voraus, dass 64 Stimmen für das Bündnis von Likud und den anderen kleineren Parteien zustande kommen könnte. Das wäre dann mehr als die Mehrheit von 61 Stimmen, die gebraucht würden. Was wäre sozusagen das Szenario? Werden sich diese kleinen, diese religiösen Parteien, mit denen sich Benjamin Netanyahu dann verbünden würde, werden die einen hohen Preis verlangen für eine Regierungsbeteiligung und dafür, dass sie Benjamin Netanyahu eben eine 5. Amtszeit ermöglichen?
Das ist definitiv so. Wenn wir uns die vergangene Legislaturperiode anschauen, dann haben auch kleine Parteien immer wieder drohen können, immer wieder Druck ausüben können. Und Netanyahu, der ja möglicherweise dann doch mittiger ist politisch, als er sich manchmal äußert, war dann doch gezwungen, oft rechtspolitisch zu blinken aufgrund des Drucks dieser kleinen Parteien. Ja, und dadurch, dass wir jetzt 2 Wahlsieger in Anführungszeichen haben. Zwei Kandidaten, die sagen, wir können eine Regierung bilden, kann ein Teil dieser rechten kleinen Parteien natürlich auch hochpokern und Netanyahu gegenüber sagen, wenn du uns nicht möglicherweise sehr gute Ministerposten gibst, wenn wir nicht Folgendes durchkriegen, naja, dann sprechen wir vielleicht mal mit Benny Gantz. Denn Benny Gantz, da sprechen wir immer von einem Mitte-Links-Bündnis, er hat nicht ausgeschlossen, mit den eher moderateren der rechten Parteien zusammenzuarbeiten. Also, morgen früh könnte da das Verhandeln losgehen und wir könnten am Ende möglicherweise dann doch ein Mitte-Links-Rechts-Bündnis von Benny Gantz sehen.
Und wenn das so wäre, wir müssen leider spekulieren, Benjamin Nahmer, zu diesem Zeitpunkt. Nehmen wir an, Benny Gantz schafft doch den Sieg und kriegt eine Koalition zusammen. Was würde sich in der Politik in Israel ändern?
Es kommt natürlich darauf an, wer dann in dieser Regierung mit drin wäre. Aber nehmen wir mal beispielsweise Kulanu, eine eher mittige rechte Partei, das wäre denkbar. Wenn wir uns beispielsweise die Politik im Westjordanland anschauen, würde sich erst einmal nicht so viel ändern. Auch Benny Gantz sagt klipp und klar, Israel wird die Besatzung des Westjordanlandes nicht beenden. Was sich aber ändern würde, wäre sicherlich der Ton. Netanyahu tritt ja in letzter Zeit vor allem sehr unilateral auf. Er betont die enge Verbindung zu den USA und stellt das Ganze so dar nach dem Motto, ich muss nicht mit der Weltgemeinschaft sprechen, ich muss nicht mit den Vereinten Nationen sprechen, ich muss möglicherweise auch nicht mit den Palästinensern oder den arabischen Nachbarländern sprechen, um beispielsweise Siedlungen im Westjordanland zu annektieren. Benny Gantz hat im Wahlkampf klargemacht, dass er das nicht so sieht, dass er auf mehr Dialog setzt, dass ein Frieden, ein umfassender Frieden in der Region eben nur durch Verhandlungen erreicht werden kann. Das wäre definitiv eine neue Qualität, falls Benny Gantz Chancen hat, der nächste Premierminister zu werden.
Informationen live aus Tel Aviv. Vielen Dank, Benjamin Hammer. Und mitgehört hat der Sozialdemokrat Rudolf Dressler. Von 2000 bis 2005 war er deutscher Botschafter in Israel. Schönen guten Abend, Herr Dressler.
Ich grüße Sie.
Herr Dressler, ein so knappes Rennen. Ist das eigentlich schon eine Niederlage für den Ministerpräsidenten, für Benjamin Netanyahu und für Likud?
Also wenn ich die Stimmungslage in Israel mir vergegenwärtige, dann muss man davon ausgehen, dass das bereits das Gefühl einer Niederlage mit sich bringt, auch wenn er damit rechnen musste, dass durch die Vorwürfe gegen ihn der Stimmenanteil reduziert sein würde, den er erhält. Aber die sind fest davon ausgegangen im Likud und im Rahmen seiner Parteiumgebung, dass sie das klar gewinnen. Und dieses ist offensichtlich noch nicht gegessen. Denn wer als Erster durchs Ziel geht, muss nicht den Ministerpräsidenten stellen, aber ist mit Sicherheit dann eher Wahlsieger als derjenige, der es heute Abend vollmundig vertreten hat.
Das haben ja nun beide Kandidaten gemacht, auch sein Kontrahent Benny Gantz. Weil Sie da selber gerade das Stichwort genannt haben, die Vorwürfe gegen den Ministerpräsidenten, gegen Benjamin Netanyahu. Immerhin droht ihm ja eine Anklage wegen Korruption. Eine Weile wird sich das noch hinziehen. Alle rechnen damit bis zum Sommer. Dann wird es eine Entscheidung geben. Hier in Deutschland kann man ja schwer begreifen, dass jemand überhaupt antreten kann als Kandidat unter diesen Voraussetzungen. Können Sie uns erklären, warum ihm das möglicherweise etwas geschadet hat, aber jedenfalls nicht ausgeschlossen hat, dass er noch einmal antritt?
Weil die Unterschiede im Parteienbündnis und der Entwicklung der Wählerschaft in den einzelnen Nationen Israel und Deutschland völlig unterschiedlich ist. Es ist in Israel ja auch möglich, dass eine Partei, die gerade vor ein paar Wochen gegründet worden ist, die es vorher gar nicht gegeben hat, mittlerweile zur entscheidenden Größe bei der Regierungsbildung werden kann. Dieses wäre in Deutschland auch unmöglich. Und genauso wäre es unmöglich, dass jemand, der Korruption beschuldigt wird, angeklagt wird, dass der als Spitzenkandidat wieder antreten kann oder sich als in Deutschland Bundeskanzler halten könnte. Dieses halte ich für undenkbar. Und das ist in Israel ganz anders. Da wird das lockerer gesehen. Denn Netanyahu hat ja nicht nur damit geliebäugelt, er hat ja sogar vollmundig ein paar Wochen vor der Wahl angekündigt, öffentlich, dass er im Amt bleiben werde, wenn gegen ihn Anklage erhoben würde. Das wäre auch in Deutschland undenkbar. Hm.
Sicherheit war sicherlich das beherrschende Thema in den letzten Jahren. Müssen Sie feststellen, dass darüber andere wichtige Themen in Israel eigentlich mehr und mehr aus dem Blick geraten sind?
Also für unsere Verhältnisse wird hier kaum transportiert die sozialpolitische Lage in Israel generell, die in der Gesellschaft eine nicht untergeordnete Rolle spielt, aber in den Schlagzeilen bis zu uns jedenfalls nicht dringt. Und die wird natürlich durch ein anderes innenpolitisches Feld, was in unseren Augen immer ein außenpolitisches ist, nämlich der Konflikt mit den Palästinensern, übertüncht. Hm. Für uns ist das Außenpolitik, für die Israelis ist das auch Innenpolitik. Und mit diesem Programm der Innenpolitik wird logischerweise die Sicherheitspolitik, also das Empfinden, muss ich Furcht haben in Richtung meiner eigenen Zukunft, in Richtung meines Landes, in Richtung meiner Existenz, wird damit verbündet und wird damit ungemein kompliziert und schwierig. Und das übertüncht dann logischerweise die Frage von Arbeitslosigkeit, von Wohnungsnot oder von zu geringen Verdiensten, zu geringem Lebensunterhalt.
Was die Zukunft der Palästinenser im Westjordanland angeht und in Gaza, Sie haben es selber gerade angeschnitten, vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen, muss man ja sagen, hat Benjamin Netanyahu angekündigt, er werde Teile der Siedlungen annektieren wollen. Verbietet es sich im Grunde genommen längst überhaupt, das Wort Friedensprozess noch in den Mund zu nehmen?
Also wenn es so weiterginge mit einer Koalition, die dieses, was er jetzt verbal angekündigt hat im Wahlkampf, dann durchzieht, dann würde es sich in der Tat verbieten. Es würde dann ein Flickenteppich entstehen, was jetzt die palästinensische Autonomie darstellen soll, sie aber nicht mehr ist. Sie wäre nicht mehr lebensfähig und damit wäre die Zwei-Staaten-Lösung nichts mehr, was man ernsthaft diskutieren muss. Und dass das logischerweise für den gesamten Nahen Osten destabil wirkt und nicht stabilisierend wirkt, davon darf man getrost ausgehen. Dass der amerikanische Präsident in diesem Zusammenhang, ich sage es ganz vorsichtig, keine besonders konstruktive Rolle spielt, sei nur am Rande vermerkt.
Und wenn Sie das schon so vorsichtig andeuten, Herr Dressler, welche Erwartungen haben Sie noch an die US-Regierung, die früher immer ein Antreiber war für ein Weitergehen des Friedensprozesses? Welche Erwartungen haben Sie an Donald Trump und den Friedensplan, den er ja angekündigt hat und auf den wir alle bisher ja vergeblich warten?
Gut, ich warte auch darauf, wie jeder Mann, wir kennen ihn nicht. Aber ich sage mal etwas nicht Ungefährliches. In dem Moment, wo aus der kalten Situation des Konfliktes ein heißer Konflikt wird und die Amerikaner in die Lage gesetzt sehen, dass sie eine neue vierte Front nach Iran, nach Korea, dort wie aufgebaut sehen, dann wird das in den Vereinigten Staaten von Amerika eine ganz andere Rolle spielen und wird dann plötzlich auch wieder zu einer innenpolitischen Kontroverse. Also insoweit ist das Ganze noch nicht zu Ende erzählt, um was es da geht. Und der amerikanische Präsident, der derzeitige, hat mit dem, was er bisher gemacht hat, noch nicht das Ende des Szenariums erreicht. Es kann bitterböse für die Amerikaner enden.
Der Sozialdemokrat Rudolf Dressler hier live im Deutschlandfunk. Herr Dressler, danke für Ihre Zeit.
Bitte, Wiederhören.
Auf Wiederhören. 23 Uhr und 24 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Wie viel zusätzliche Zeit wird die EU den Briten einräumen, um doch noch einen geordneten Austritt aus der Europäischen Union hinzubekommen? Das ist am Abend vor dem Sondergipfel in Brüssel unklar. Ein harter Brexit am Freitag aber scheint für den Moment vom Tisch. Heute hat Theresa May in Berlin und in Paris für eine zweite Fristverlängerung geworben. Die Begegnung mit der Kanzlerin hat für uns Klaus Remme beobachtet.
Für den Handshake mit Angela Merkel kam die Premierministerin ein paar Sekunden zu früh. Der offizielle Gruß vor Kameras und Mikrofonen wurde dann schnell nachgeholt. Falsche Symbolik kann sich momentan keine Seite leisten. Das Gespräch im Kanzleramt dauerte dann knappe 90 Minuten. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Die britische Regierung teilte mit, May habe Merkel über die laufenden Gespräche mit Labour informiert und ihren Antrag auf eine Verlängerung der Austrittsfrist bis 30. Juni erläutert. Die Vorsitzende der SPD, Andrea Nahles, stellte dann wenig später im Bundestag eine Frage, die so auch von der Bundeskanzlerin kommen könnte.
Was soll eine Verlängerung jetzt konkret bringen, um die Problematik, die jetzt offensichtlich in Großbritannien immer noch nicht gelöst ist, aufzulösen?
Die Grünen verstärkten diese Tonlage. Hier der Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter.
Es ist absolut richtig, weiter daran zu arbeiten, dass ein harter Brexit vermieden wird. Aber es kann nur eine Verlängerung geben, wenn es irgendeine Form von belastbaren Plan von britischer Seite gibt.
Diesen harten Brexit noch zu verhindern, dafür läuft allen Seiten nun die Zeit weg. Die spinnen die Briten, so kommentierte Dietmar Bartsch von der Linksfraktion die Entwicklung im Vereinigten Königreich und weiter.
Ich finde das ein Akt der Verzweiflung, jetzt ein weiteres Mal für einen kleinen Aufschub zu werben. Der europäische Gedanke trägt in dieser gesamten Debatte unendlich viel Schaden. Morgen wird es eine Entscheidung in Brüssel geben. Im Moment, glaube ich, kann niemand einschätzen, welche es geben wird.
In der Tat, der Ausgang des EU-Sondergipfels morgen gilt als offen. Berlin ist offenbar bereit, London unter Auflagen mehr Zeit zu geben. Aus Sicht der Europäischen Union genießen zwei Aspekte, unabhängig davon, hohe Priorität. Erstens die Geschlossenheit der verbleibenden 27 EU-Länder und zweitens die reguläre Durchführung der anstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament. Egal, ob mit oder ohne Beteiligung der Wähler in Großbritannien.
Und von Berlin reiste Theresa May dann zu einem Gespräch mit Emmanuel Macron weiter. Frankreichs Präsident hat in den letzten Tagen deutlicher als die Kanzlerin in Berlin über konkrete Bedingungen für einen weiteren Aufschub gesprochen. Aus Paris Informationen von Matthias Zahn.
Etwa eine Stunde lang saß Präsident Macron mit Theresa May im Élysée-Palast zusammen. Das Büro der britischen Premierministerin teilte danach mit, May habe Macron über den Stand der Gespräche mit der oppositionellen Labour-Partei informiert. Auch die anstehende Europawahl sei ein Thema gewesen. May habe Macron gesagt, ihre Regierung arbeite sehr hart daran, dass eine Teilnahme der Briten an der Europawahl nicht nötig sein werde. Von Präsident Macron gab es im Anschluss kein Statement. Er dürfte May aber klare Grenzen aufgezeigt haben. Aus dem Élysée-Palast hieß es heute Nachmittag, Frankreich werde einer Fristverlängerung nur unter strengen Auflagen zustimmen. Als eine Bedingung wurde genannt, dass die Briten als Austrittskandidat bei wichtigen Zukunftsentscheidungen der EU nicht mehr mitreden dürften. Die EU dürfe durch das Brexit-Thema nicht weiter gelähmt werden. Grundsätzlich, so heißt es aus dem Élysée-Palast, sei man bereit, den Briten einen Aufschub zu gewähren, aber nicht um jeden Preis. Nach unbestätigten Berichten hält man sowohl in Paris als auch in Berlin eine Verschiebung bis zum Jahresende für möglich.
Matthias Zahn berichtete. Die Aufregung war groß, als vor Monaten eine Gruppe von Lungenärzten den geltenden Grenzwert für Stickoxide anzweifelte. Und politisch war die Aufregung dann noch größer, als sich Verkehrsminister Andreas Scheuer den Zweiflern anschloss und damit auch den Sinn von Fahrverboten in Frage gestellt hat. Um im Streit über diese Grenzwerte zu schlichten, hat die Bundeskanzlerin, hat Angela Merkel dann die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina um eine Einschätzung gebeten. Die Fachleute bestätigen jetzt die Regeln, setzen aber auch ganz eigene Akzente, wie Nadine Lindner berichtet.
Es sind zwei Aussagen aus dem Gutachten der Leopoldina, die aufhorchen lassen. Zum Stickstoffdioxid-Grenzwert sagte Manfred Hennecke, Materialwissenschaftler, der Teil der 20-köpfigen Expertengruppe war.
Die Arbeitsgruppe hat festgestellt, dass ausweislich aller vorliegenden wissenschaftlichen Untersuchungen eine einfache Grenzziehung zwischen gefährlich und ungefährlich in der Umgebungsluft nicht möglich ist, weder für Stickstoffdioxid noch für Feinstaub. Auf diese Weise kann man also nicht zu einem wissenschaftlich gesicherten Grenzwert kommen.
Seit 2010 liegt der NO2-Grenzwert in der ganzen EU bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Es ist also eine politische Festlegung, die Wirtschafts- und Gesundheitsinteressen ausgleichen soll. Der jetzt gültige EU-Grenzwert ist in Ordnung, so die Leopoldina, und auch die Art und Weise, wie NO2 in Deutschland gemessen wird, sei nicht zu beanstanden. 20 Experten, darunter Ingenieure, Materialwissenschaftler und Epidemiologen, hatten seit Februar die gesundheitlichen Auswirkungen von Luftschadstoffen, vor allem von Stickstoffdioxid, untersucht. Vorausgegangen war ein Streit um die Grenzwerte, ausgelöst durch den Lungenarzt Dieter Köhler. Die zweite Aussage, die auch gleich für politische Debatten sorgte, kam von Martin Lohse, Pharmakologe und Leopoldiner Vizepräsident.
Das Problem ist ein langfristiges, die Schadstoffe herunterzubekommen. Häufig auch ein großräumiges Problem, was auch mit sich bringt, dass die jetzt mancherorts ausgesprochenen lokalen Fahrverbote, die dann zu einer Verlegung und Verlagerung des Verkehrs führen, nicht wirklich zielführend sind.
Für Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU, ein bekennender Gegner von Fahrverboten aufgrund von politischen Grenzwerten, ist das eine gute Nachricht.
Die Leopoldiner, glaube ich, haben eine gute Steilvorlage für eine erneute Diskussion geliefert.
Und die Diskussion kam prompt. Fahrverbote bringen nichts, das haben wir schon immer gesagt, heißt es aus der CSU. Die Fahrverbote müssen großflächiger gelten, damit sie richtig wirken, sagen hingegen Grünen-Politiker. Die Wissenschaftler der Leopoldiner hatten noch zwei andere Aufforderungen. Die Debatte dürfe sich nicht so sehr auf NO2 verengen, das sei eigentlich das kleinste Problem. Viel drängender sei die Belastung durch das Klimagas CO2 und den Feinstaub. Der dringe tief in die Atemwege ein und könne am Ende Lungenkrebs auslösen.
So denken wir, dass wir die gegenwärtige Diskussion eigentlich vom Kopf auf die Füße stellen müssen. Diese Reihenfolge müssen wir umdrehen und sagen, das Hauptproblem, was wir haben, sind die Treibhausgase, CO2. Dann kommt der Feinstaub und am Ende schließlich das Stickstoffdioxid.
So Martin Loser Mittag in Berlin. Die Feinstaubgrenzwerte müssten tendenziell verschärft werden. Das sieht auch das Umweltbundesamt in einer ersten Reaktion ähnlich. Dass die Wissenschaftler der Leopoldiner nun den Feinstaub und seine Gesundheitsgefahren wieder stärker in den Blick nehmen, kann Verkehrsminister Scheuer nicht verstehen.
Na ja, schauen Sie, aber ich freue mich erst einmal, dass wir in Deutschland gerade nicht mehr über Feinstaub diskutieren, weil wir keine einzige Stadt in Deutschland haben, die über den festgesetzten Grenzwerten ist.
So Scheuer am Rande eines Termins zum Fahrradklima in Berlin. Eine Kernforderung hatten die Leopoldiner Wissenschaftler dann doch noch im Gepäck. Nur eine emissionsarme Mobilität kann alle drei Probleme, NO2, CO2 und Feinstaub, lösen. Als Instrumente schlagen sie höhere Benzinpreise, eine City-Maut, Hardware-Nachrüstungen bei Bussen und Pkw, die Flottenerneuerung und einen besseren Nahverkehr vor. Wie geht es weiter im Verkehr? Auch nach dem Bericht der Leopoldiner ist klar, es gibt noch viel zu tun.
Aus Berlin berichtete Nadine Lindner und um 23 Uhr und 32 Minuten weitere Themen von diesem Dienstag im Überblick. Nach zwei erfolglosen Anläufen geht die AfD jetzt mit einem neuen Kandidaten in die Wahl zum Vizepräsidenten des Bundestags. So hat sich heute die Fraktion entschieden. Kilian Pfeffer berichtet.
Gerold Otten ist ehemaliger Berufssoldat und Kampfpilot. Danach hat er für das Unternehmen Airbus Defence and Space gearbeitet. Der 63-Jährige sitzt für die AfD im Verteidigungsausschuss des Bundestags. Seine Schwerpunkte liegen im Bereich Sicherheitspolitik, Terrorismusbekämpfung und Grenzschutz. Er gilt als gemäßigt und hat sich in einer fraktionsinternen Stichwahl gegen Carsten Hilse aus Sachsen durchgesetzt, wie das ARD-Hauptstadtstudio erfahren hat. Der Bundestag wird schon am Donnerstag über den Kandidaten abstimmen. Die Tagesordnung wurde entsprechend geändert. Michael Große-Brömer, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU, hat die AfD heute vor willkürlichen Kandidatenaufstellungen gewarnt. Wenn diese stattfinden, um hier Ärger zu machen, dann ist das, glaube ich, eine falsche Motivation, so Große-Brömer wörtlich. Damit bezieht er sich auf Äußerungen von Alexander Gauland, Fraktionschef der AfD. Gauland hatte nach der gescheiterten Wahl von Mariana Harder-Kühnel angekündigt, jedes Mal, wenn es möglich sei, einen neuen Kandidaten oder eine neue Kandidatin zur Wahl zu stellen.
Nach der Niederlage bei den Kommunalwahlen in Istanbul fordert die Regierungspartei von Präsident Erdogan, die Bürgermeisterwahl dort zu wiederholen. Mehr dazu von Karin Senz.
Die AKP lässt nicht locker, will Istanbul nicht an die oppositionelle CHP verloren geben. Die Wahlbehörde hat ihren Antrag abgelehnt, fast alle Bezirke neu auszuzählen. Ein Rückschlag für die AKP und Präsident Erdogan. Jetzt werden nur die Stimmzettel von 51 der insgesamt über 28.000 Wahlurnen überprüft. Das reicht der AKP nicht. Sie will die Bürgermeisterwahl deshalb jetzt wiederholen lassen. Der Antrag sei auf dem Weg, sagte der Parteivize Yavuz. Es habe bei der Wahl Vorfälle gegeben, die diese außerordentliche Beschwerde, die gesetzlich vorgesehen sei, zulassen. Wann die Wahlbehörde über diesen Antrag entscheidet, ist nicht klar. Kritiker stellen ihre Unabhängigkeit in Frage. Die AKP hatte die Bürgermeisterwahl in Istanbul am Sonntag vor einer Woche verloren. Der Kandidat der Mitte-Links-Partei CHP lag nach dem vorläufigen Ergebnis knapp vorne. Die AKP hatte zwar diverse Nachzählungen beantragt und teilweise auch erreicht, trotzdem konnte ihr Kandidat nicht überholen. Erdogan geht mit dem Antrag auf eine Wiederholung der Bürgermeisterwahl ein hohes Risiko ein. Ein noch klareres Sieg in Istanbul für den CHP-Kandidaten würde den Rückschlag für ihn und seine Partei noch verstärken.
Bei Explosionen in Jemens Hauptstadt Sana'a sind nach Angaben der Vereinten Nationen heute 14 Kinder getötet worden, 16 wurden verletzt und die meisten Opfer sind jünger als 9 Jahre. Mehr dazu von Georg Schwarte.
Bei einem Luftangriff in der jemenitischen Hauptstadt Sana'a sind offenbar erneut 2 Schulen getroffen worden. Solche Szenen von blutüberströmten Schulranzen und weinenden, verzweifelten Kindern seien inakzeptabel, so die Kinderschutzorganisation Save the Children. Deren Mitarbeiter waren offenbar kurz nach dem Angriff vor Ort und halfen, verletzte Kinder in Kliniken zu bringen. Die Kinder, die den Angriff überlebten, stünden unter Schock, so ein Mitarbeiter. Ein 14-jähriges Mädchen habe gesagt, sie wollen nie wieder zur Schule gehen. Save the Children hatte unlängst in einer Petition gefordert, umgehend den Bombenkrieg im Jemen auf Schulen und Krankenhäuser zu beenden. Alle Konfliktparteien müssten endlich den Verpflichtungen nach internationalem Recht nachkommen und insbesondere Kinder in Kriegsgebieten schützen. Im Jemen sind seit Beginn des Krieges 2015 weit über 10.000 Menschen getötet worden. Allein seit Anfang dieses Jahres starben mehr als 400 Kinder oder wurden bei Bombenangriffen schwer verletzt. Morgen erwägt das Bundeskabinett, vorerst einen unbewaffneten Bundeswehrsoldaten als Teilnehmer der UN-Beobachtermission in den Jemen zu entsenden. Die UN-Mission soll eine bisher eher brüchige Waffenruhe zwischen den Kriegsparteien in der für Hilfslieferungen wichtigen Hafenstadt Hodeidah überwachen. Im Jemen hungern Hunderttausende Menschen. Die Vereinten Nationen sprechen auch deshalb von der derzeit größten, von Menschen gemachten humanitären Krise der Welt.
Kommen im Krieg im Jemen Waffen zum Einsatz, an deren Entwicklung und Produktion Deutschland beteiligt ist? Eben das räumt die Bundesregierung jetzt offenbar zum ersten Mal ein. Es geht um Kampfjets vom Typ Eurofighter und Tornado. Mehr dazu von Andreas Braun.
Öffentlich will die Bundesregierung den Vorgang nicht kommentieren. Man äußere sich grundsätzlich nur gegenüber den zuständigen, geheimtagenden Gremien des Deutschen Bundestags, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung wurde in einer solchen Gremiensitzung berichtet, Saudi-Arabien hätte im Krieg gegen Rebellen im Jemen sowohl Tornados als auch Eurofighter eingesetzt. Beide Kampfflugzeuge werden von Deutschland gemeinsam mit anderen Ländern wie Großbritannien und Italien entwickelt und gebaut. Organisationen wie Amnesty International hatten seit längerem schon darauf hingewiesen, dass Eurofighter und Tornados im Jemen Luftschläge verübten. Die Bundesregierung hatte bisher jedoch beteuert, keine Hinweise auf solche Einsätze zu haben. Der Krieg im Jemen gilt nach Einschätzung der Vereinten Nationen als schlimmste humanitäre Katastrophe weltweit.
Sorgen um das Wirtschaftswachstum haben den US-Börsen heute weiter zu schaffen gemacht. Der Dow Jones an der Wall Street in New York verlor 0,72% auf 26.150 Punkte. Und ganz ähnlich war die Entwicklung heute an der Börse in Frankfurt am Main. Über die Entwicklung dort berichtet Claudia Wehrle.
Die vielen Handelskonflikte, der Brexit, schlechtere Wirtschaftsdaten aus der Eurozone, das alles sind nur ein paar Aspekte, die den IWF, den Internationalen Währungsfonds, veranlasst haben, die Prognose für das globale Wirtschaftswachstum nach unten zu korrigieren. Zudem rechnet die italienische Regierung für das laufende Jahr mit einem Haushaltsdefizit von 2,5% der Wirtschaftsleistung. Gegenüber der EU-Kommission hatte sie sich verpflichtet, ein Defizit von etwas mehr als 2% einzuhalten. Also auch von dieser Seite könnte neues Ungemach drohen. Kein Wunder, wenn der DAX den Handelstag mit einem deutlichen Minus beendet hat. Er fällt auf 11.850 Punkte. Die Kursverluste gehen quer durch alle Branchen. Autoaktien geben bis über 1% nach. Die Branche steht unter Druck. In China, also in einem der ganz wichtigen Absatzmärkte weltweit, da gehen die Käufe privater Kunden zurück. Viele überlegen es sich zweimal, ob sie es sich leisten können, ein Auto zu kaufen oder ob es besser wäre, das Vorhaben erst einmal nach hinten zu verschieben. Vor allem der VW-Konzern bekommt dies zu spüren. Zu kämpfen hat aber auch der Sportwagenbauer Porsche, der im ersten Quartal 10% weniger Autos in China verkauft hat. Dass der Pharma- und Spezialchemiekonzern Bayer in Deutschland 4.500 Stellen streichen will, das ist an der Börse auf ein geteiltes Echo gestoßen. Bayer-Papiere zu Handelsschluss deutlich im Minus.
Auch Airbus-Aktien verlieren überdurchschnittlich an Wert. Im Streit über illegale Subventionen für den europäischen Flugzeugbauer wollen die USA Vergeltungszölle auf diverse Exporte der EU verhängen. Jetzt ist eine vorläufige Liste mit Gütern im Wert von rund 11 Milliarden Dollar veröffentlicht worden. Auf dieser Liste befinden sich unter anderem auch Produkte und Komponenten für die Luftfahrtindustrie.
Von der Börse in Frankfurt am Main berichtete Claudia Wehrle, 23 Uhr und gleich 40 Minuten, das Journal vor Mitternacht hier im Deutschlandfunk. Noch in diesem Jahr muss die Reform der Grundsteuer auf den Weg gebracht werden, so will es das Verfassungsgericht, so hat es sein Urteil gesprochen, weil die bisherigen Regeln hoffnungslos veraltet sind. Und Olaf Scholz liefert. Höhere Belastungen will der Finanzminister vermeiden. Bürgerfreundlich findet er seinen Entwurf. In der Union aber findet der Vorschlag des SPD-Politikers so gar keinen Gefallen. Der Koalitionspartner droht gar damit, die Pläne im Bundestag zu blockieren. Einzelheiten dazu im Bericht von Theo Giers.
Olaf Scholz lässt es bei der Grundsteuer bewusst auf einen neuen Koalitionsstreit ankommen. Denn der Finanzminister hält mit seinem Gesetzentwurf, den er jetzt an die anderen Ministerien zur Ressortabstimmung gibt, an seinem wertorientierten Berechnungsmodell fest. Grundstückswert mal Steuermesszahl mal kommunaler Hebesatz ergeben die zu zahlende Grundsteuer. Zu den Forderungen aus der Union, den Ländern mit Hilfe von Öffnungsklauseln Spielräume für eine eigene, landesspezifische Grundsteuer zu eröffnen, findet sich im jüngsten Scholz-Papier dagegen nichts. Deshalb rumort es bei CDU und CSU ganz gewaltig, betont der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andreas Jung gegenüber dem Deutschlandfunk.
Schon jetzt steht fest, so geht's nicht.
Scholz hingegen hält an seinem Konzept fest. Aus Sicht der SPD ist nicht nur eine bundesweit einheitliche Grundsteuer erstrebenswert. Vielmehr muss auch der unterschiedliche Wert einer Immobilie berücksichtigt werden. Es mache einen Unterschied, ob ein Wohngebäude in einer begehrten Innenstadtlage oder auf dem flachen Land liegt. Scholz hält seinen Gesetzentwurf deshalb für den bestmöglichen.
Es wird unbürokratischer, es wird einfacher, es wird digitalisierbar. Und die Bürgerinnen und Bürger werden damit besser umgehen können als mit der Grundsteuer, die wir heute haben. Außerdem ist sichergestellt, dass das gesamte Steueraufkommen in Deutschland dadurch nicht steigt, sondern dass es bei dem bleibt, was wir heute haben.
Sprich bei den 14,8 Milliarden Euro, die die Grundsteuer derzeit in die Kassen der Kommunen spült. Dennoch rechnen Experten damit, dass es für den Einzelnen innerhalb von Gemeinden oder Regionen klare Abweichungen nach oben wie nach unten zur bisher gezahlten Grundsteuer geben wird. Nach dem Scholz-Modell fußt die neue Grundsteuer künftig auf den durchschnittlichen Mieten in einer Stadt sowie dem Bodenrichtwert. Daneben müssen die Besitzer der Immobilien die Art des Wohngebäudes, sein Alter und die Wohnflächen angeben. Das alles zusammen ergibt Werte, die deutlich über den bisher verwendeten Einheitswerten von 1964 in Westdeutschland und von 1935 in Ostdeutschland liegen. Deshalb würde die Grundsteuer stark steigen. Dies will Scholz verhindern, indem er den zweiten Berechnungsfaktor, die Steuermesszahl, auf ein Zehntel ihres bisherigen Wertes absenkt. Drittens vertraut er darauf, dass die Kommunen ihre Hebesätze senken, sodass unterm Strich keine gravierenden Mehrbelastungen herauskommen. Auch soll es etwa für Sozialwohnungen Abschläge bei der Grundsteuer geben. Und um die Spekulation mit baureifen Grundstücken einzudämmen, sollen Kommunen die Möglichkeit bekommen, solche Areale mit einer gesonderten Grundsteuer C höher zu besteuern. Doch der Union geht all das viel zu weit. Sie pocht auf eine Öffnungsklausel im Gesetz, betont Fraktionsvize Andreas Jung.
Das bedeutet, die Länder, die wollen, können eine eigene Regelung machen. Wer das nicht machen will, muss es selbstverständlich nicht. Und damit ermöglichen wir föderale Vielfalt. Das halten wir für angezeigt, weil die Gegebenheiten zwischen Konstanz und Kiel sind sehr unterschiedlich. Wir haben Flächenländer, wir haben Stadtstaaten, wir haben Brennpunkte. Und diese Öffnungsklausel ermöglicht passgenaue Lösungen und genau das wollen wir so umsetzen. Das ist für uns Voraussetzung, dass wir zu einer gemeinsamen Lösung kommen.
Die muss bis Jahresende gefunden und als Gesetz verabschiedet werden. Der Druck ist groß. Würde die Frist verpasst, dürfte die Grundsteuer ab 1. Januar 2020 nicht mehr erhoben werden.
Der Bericht von Theo Giers. Ein paar Runden hat der Handelsstreit zwischen den USA und der Europäischen Union schon erlebt. Jetzt steht eine weitere ins Haus. Im lang schon schwelenden Konflikt über Beihilfen für den Flugzeugbauer Airbus kündigt Donald Trump neue Zölle im Volumen von 11 Milliarden Dollar an. Und sein Beauftragter für Handel stellt eine lange Liste von Produkten aus Europa zusammen, über die unter anderem Paul Vorreiter berichtet.
Gouda, Roquefort-Käse,
Wein, Oliven, Milchprodukte, Ferngläser, Badebekleidung sowie Airbus-Helikopter und Flugzeuge. 14 Seiten lang ist die Liste mit europäischen Produkten, die mit Strafzöllen belegt werden könnten, die der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer veröffentlicht hatte. Diese Liste könnte der Preis dafür sein, dass den USA jedes Jahr Einbußen in Höhe von 11 Milliarden Dollar entstehen, wegen der EU-Staatsbeihilfen für Airbus. Die Antwort der EU-Kommission heute fiel schneidig aus. Die Zahl, die vom US-Handelsvertreter genannt wurde, basiert auf internen Einschätzungen, die von der Welthandelsorganisation allerdings nicht als Schadensersatz zuerkannt wurden. Kurzum, die Forderungen sind überzogen. Auch der Flugzeugbauer Airbus sieht das so und teilte mit, den Umfang der Vergeltungsmaßnahmen zu bestimmen, sei nicht Sache der USA, sondern der Welthandelsorganisation WTO. Doch worum geht es eigentlich? Die USA und die EU streiten sich schon seit 2004 über die Staatsbeihilfen für die Flugzeugbauer. Auf der einen Seite geht es um EU-Subventionen für Airbus und auf der anderen um Subventionen für den US-Hersteller Boeing. Die EU und die USA haben sich mit wechselseitigen Klagen überzogen. Seit Jahren beschäftigen diese kostspieligen Fälle die WTO. Kürzlich im März hatte die EU Recht bekommen. Die Welthandelsorganisation urteilte, die US-Regierung habe nicht alle bereits 2011 und 2012 beanstandeten Begünstigungen zurückgenommen. Darauf lenkte die EU-Kommission heute ihre Aufmerksamkeit. Die Behörde warte darauf, wie hoch der Schadensersatz von der WTO beziffert werde, sagte der Kommissionssprecher. Die Brüsseler Behörde sei dann sofort bereit, den Schadensersatz umzusetzen, notfalls durch Strafzölle, und ließ offen, wie hoch diese ausfallen könnten. Doch ganz will die EU die Tür nicht zuschlagen.
The European Union remains open for discussions with the United States, provided these are without preconditions and aim at a fair outcome.
Die Europäische Union bleibt für Gespräche mit Washington offen, aber nur, wenn sie ohne Vorbedingungen geführt werden und einen fairen Ausgang zum Ziel haben. Die USA hingegen argumentieren, die Europäer hätten ihre Subventionen noch nicht angemessen abgebaut und deshalb die Strafliste aufgestellt. Im Mai vergangenen Jahres hatte die Welthandelsorganisation den Amerikanern Recht gegeben. Teile der staatlichen Airbus-Hilfen waren illegal und schadeten dem US-Hersteller Boeing. Die USA erwarten, dass die Organisation, die für die Einhaltung gleicher Wettbewerbsbedingungen weltweit zuständig ist, noch in diesem Sommer den USA Gegenmaßnahmen erlaubt. Mit der veröffentlichten Liste könnte es dann schnell an die Umsetzung gehen. Der Schritt, eine solche Liste zu veröffentlichen, fällt in einen Zeitraum, in dem der US-Flugzeugbauer massive Probleme wegen seiner Unglücksfliegerreihe Boeing 737 MAX hat. Beobachter meinen zudem, die US-Seite zeige ihren Frust über die langwierigen Handelsgespräche mit der Europäischen Union. Seit vergangenem Jahr verhandeln beide Seiten darüber, wie sie Strafzölle auf europäische Autos verhindern können, die US-Präsident Donald Trump einführen wollte, um etwa das Handelsdefizit mit Deutschland abzubauen.
Informationen von Paul Vorreiter. Ist China für Europa nun ein Partner oder aber längst ein Rivale? Lange haben sich die Staats- und Regierungschefs um eine Antwort auf diese Frage gedrückt. Erst seit wenigen Wochen wird so etwas wie eine China-Strategie überhaupt erkennbar und konkret. Peking wird darin jetzt zu einem, Zitat, strategischen Rivalen. In Verhandlungen über faire Wettbewerbsbedingungen im Handel heute in Brüssel hat China bei einem Spitzentreffen zum ersten Mal Zugeständnisse gemacht. Dazu der Bericht von Holger Beckmann.
EU-Ratspräsident Donald Tusk sprach von einem Durchbruch. Erstmals in der Geschichte der Handelsbeziehungen zwischen Europa und China sei es gelungen, China zu Verhandlungen bei einer WTO-Reform zu bewegen.
It is a breakthrough. For the first time, China has agreed to engage with Europe on this key priority for WTO reform.
Bei dieser Reform der Welthandelsregeln soll es entscheidend um die Frage von Zöllen auf Stahlimporte und um Industriesubventionen gehen. In der massiven staatlichen Förderung großer chinesischer Industrieprojekte, auch außerhalb des eigenen Territoriums, ist die chinesische Führung sehr aktiv. Erkennbar wird das momentan vor allem bei den Großprojekten der neuen chinesischen Seidenstraße, die für China entscheidender Handelsweg nach Europa und Afrika werden soll. Vor kurzem hatte die Volksrepublik hier mit Italien ein Abkommen getroffen, bei dem man von Brüssel aus nur zuschauen konnte. So etwas soll künftig vermieden werden, auch durch neue Welthandelsregeln, die China solche Investitionen schwerer machen würden. Ob es wirklich dahin kommt, ist aber noch offen. Immerhin soll nun auf WTO-Ebene darüber gesprochen werden. Für die EU ist das ein entscheidender Punkt, bei dem es langfristig auch darum geht, den globalen Einfluss Pekings zu begrenzen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker betonte aber, dass die EU ein generelles Interesse an offenen Handelsbeziehungen mit China und an klaren Regeln dafür habe.
In today's world, our partnership is more important than ever before.
In der heutigen Welt ist unsere Partnerschaft Partnerschaft wichtiger denn je. Wir stehen vor den gleichen Herausforderungen und sind überzeugt, Zusammenarbeit macht die Welt sicherer und besser. Dass es bei diesem EU-China-Gipfel überhaupt eine Abschlusserklärung gegeben hat, war keineswegs sicher. Nachdem die chinesische Seite aber Zugeständnisse vor allem bei den Subventionsfragen gemacht hatte, konnte man sich doch auf etwas einigen. Der besonders große Wurf ist das aus Sicht vieler Beobachter allerdings nicht. Sensible Fragen wie etwa die Befürchtung, dass China beim internationalen Ausbau des G5-Datennetzes Spionageziele verfolgen könnte, blieben ausgeklammert. Insofern war es naheliegend, dass Donald Tusk davon sprach, man hoffe, dass die Gespräche und die Zusammenarbeit mit der chinesischen Führung nun regelmäßig fortgesetzt würden. Er habe beim heutigen Gipfel auch den problematischen Umgang Chinas mit Menschenrechten angesprochen. Auch das bleibe ein Thema im europäisch-chinesischen Verhältnis.
Berichtet Holger Beckmann. Alle 2 Jahre führt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC eine Umfrage unter städtischen Fahrradfahrern durch. Bundesweit nahmen diesmal über 170.000 Menschen teil. Ergebnis: Die Unzufriedenheit über die Bedingungen für Radfahrer nimmt zu. Die Radfahrer klagen auch immer öfter darüber, dass sie sich nicht sicher im Straßenverkehr fühlen. Ramona Westhof hat sich die Ergebnisse etwas genauer angeschaut.
Wir wollen helfen, dass noch mehr auf das Fahrrad umsteigen und dann auch wirklich glücklich sind und Spaß haben, Fahrrad zu fahren.
Verspricht Verkehrsminister Andreas Scheuer im neuen Imagevideo seines Ministeriums, das bei der Vorstellung der Ergebnisse des ADFC-Fahrrad-Klimatests gezeigt wurde. Um seine Radfreundlichkeit zu unterstreichen, trägt er dabei einen knallgelben Fahrradhelm. Aber noch ist es mit dem Glück der Fahrradfahrer und ihrem Spaß beim Fahren in Deutschland nicht so weit her. Beim Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs konnten die Teilnehmer Schulnoten vergeben. Die durchschnittliche Fahrradzufriedenheit liegt laut dieser nicht repräsentativen Online-Umfrage bei 3,9, also einer 4+, und ist damit ähnlich schlecht wie in den vergangenen Befragungen. Rebecca Peters aus dem ADFC-Bundesvorstand macht dafür auch enttäuschte Erwartungen der Radfahrerinnen und Radfahrer verantwortlich.
Weil Pläne in irgendwelchen Schubladen verstauben, das führt dann irgendwo zu Frust. Und Frust führt dazu, dass Radfahren schlichtweg keinen Spaß mehr macht. Und wenn wir ehrlich sind, wenn Radfahren keinen Spaß macht, wie sollen wir denn dann diejenigen aufs Fahrrad bewegen, die gar nicht erst Fahrrad fahren?
Denn vor allem Menschen, die ohnehin viel Radfahren, haben an der Umfrage teilgenommen. Etwa 2/3 der 170.000 Teilnehmer gaben an, täglich Rad zu fahren. Bei Fahrern mit weniger Routine dürfte etwa das Sicherheitsempfinden im Straßenverkehr noch schlechter aussehen, vermutet Peters. Kritisiert wurde vor allem die fehlende Kontrolle von Falschparkern auf Radwegen und die mangelhafte Verkehrsführung an Baustellen. Auch seien viele Radwege nicht breit genug, um darauf überholen zu können. Eher gute Bewertungen bekamen die Erreichbarkeit der Stadtzentren, die Möglichkeit, schnell zu fahren und die Tatsache, dass viele Menschen verschiedenen Alters das Rad nutzten. Die Gewinnerstädte, also die Städte, die in ihrer jeweiligen Größenkategorie am besten bewertet wurden, wurden bei der Preisverleihung auch für besondere Projekte gelobt. Bremen etwa hat eine grüne Welle für Radfahrer. Und Baunatal in Hessen hat schon seit 2005 eine eigene Projektgruppe Rad, in der sich Ehrenamtliche verkehrspolitisch engagieren. Andreas Scheuer, der die Gewinnerstädte auszeichnete, betonte die Vorteile des Fahrradverkehrs.
Attraktiver und sicherer Fahrradverkehr kann besonders in den urbanen Räumen und Metropolregionen dazu helfen, Staus zu vermeiden, den Verkehr insgesamt zu verflüssigen und Schadstoffemissionen zu reduzieren.
Damit das geschehe, versprach er Änderungen in der Straßenverkehrsordnung, etwa was die Öffnung von Einbahnstraßen angehe. Auch sein Einsatz für Lkw-Abbiegeassistenten und eine Werbekampagne des Verkehrsministeriums für Fahrradhelme würden helfen, den Straßenverkehr und damit das Radfahren sicherer zu machen, sagt der Minister. Scheuer will offenbar nicht nur mit einem gelben Helm an seinem Image arbeiten.
Ich werde fälschlicherweise immer dargestellt als der Automobilminister Deutschlands. Ich möchte aber beweisen durch meine politischen Entscheidungen und durch unsere politischen Konzepte, dass ich auch der Fahrradminister Deutschlands bin. Und dazu stehe ich und das werden Sie auch in den Botschaften sehen.
Der Verkehrsminister im Beitrag von Ramona Westhof. Und jetzt ist Tobias Volker hier im Studio mit der Presseschau.
Ein Thema in der Presse ist heute die Stellungnahme der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina zur Debatte um Dieselabgase. Die Freie Presse aus Chemnitz fasst zusammen: Die Leopoldina rät, sich nicht weiter in Dieselsperrzonen zu verbeißen, sondern Feinstaubstärker zu ächten, alternative Antriebe und den öffentlichen Nahverkehr zu fördern und, hört hört, die Geschwindigkeit auf Autobahnen zu beschränken. Die Passauer Neue Presse ist begeistert. Die Wissenschaftler verpassen der abgestandenen Debatte um Abgaswerte und Dieselfahrverbote eine Frischzellenkur. In ihrem Gutachten weigern sie sich schlicht, Teil des üblichen Grabenkampfes zwischen Klimarettern und Klimafeinden zu werden. Ihr Expertenurteil wird von einem wohltuenden Ton der Vernunft getragen. Die oberhessische Presse aus Marburg zeigt sich weniger überzeugt. Die Wissenschaftler der Leopoldina haben Wichtiges und Richtiges angesprochen, doch zur Klarheit in der eigentlichen Frage tragen sie damit nicht bei. Es ist zu befürchten, dass sie die Diskussion sogar weiter anfachen, weil sich alle Lager in dem Bericht wiederfinden und zum Teil bestätigt sehen werden. Das ist allerdings Gift für schnelle Fortschritte in der Sache. Der Kölner Stadtanzeiger hält den Diesel für rehabilitiert. Die Wissenschaftler halten kurzfristige und kleinräumige Dieselfahrverbote für untauglich, die Schadstoffbelastung zu reduzieren. Das Ganze kommt einem Freispruch für den vielgescholtenen Diesel gleich. Die Politik sollte den Weg dafür ebnen, die Fahrverbote wieder abzuschaffen. Nach Meinung des Straubinger Tagblatts kommt der Bericht zu spät. Den Dieselfahrern hätte eine Menge Stress und der Verlust von Geld erspart bleiben können, hätten Politiker und die Richter zu Beginn der Dieselkrise vor über 3 Jahren die Leopoldina konsultiert. Die Leipziger Volkszeitung kommentiert die angedrohten US-Strafzölle gegen die EU wegen der Airbus-Subventionen. Wenn Trump Krawall macht, dann mit einem beinahe perfekten Timing. Seine Drohung kommt in dem Moment, da der US-Rivale Boeing in eine schwere Krise geraten ist. Mit der Attacke gegen die Europäer signalisiert der Präsident seinen Anhängern, dass er zu seinem Credo American First, in diesem Fall Boeing First, steht. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe sehen in den Drohgebärden eine Verhandlungsstrategie. Um die Staatsbeihilfen an sich geht es US-Präsident Trump allenfalls am Rande. Vielmehr versucht Trump, seine Verhandlungsmasse im Hinblick auf den Deal zu vergrößern, den er mit den Europäern anpeilt. Er rüstet sich für die Auseinandersetzung mit Brüssel über die Zölle auf Autoimporte aus Europa.
Die Presseschau mit Tobias Volke, vielen Dank dafür. Zum Abschluss dieser Sendung, mein Name ist Jasper Barenberg, danke Ihnen fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht.